Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wellerhoben, dem Podcast rund ums Fahrrad. Nachdem wir jetzt beim letzten Mal drei Folgen innerhalb von einer Woche gemacht haben, haben wir uns ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber für unsere Verhältnisse noch ganz normalen Umständen, ganz normal, ganz wie immer. Und ich freue mich, dass ich jetzt die letzten paar, weißt du, wie lange unsere letzte Sendung her ist, Thomas?
Ich schätze so 2-3 Wochen.
Ja, habe ich auch gedacht. Vom 28. März, stimmt. Also ziemlich genau. Noch nicht mal 2 Wochen. Schön. Und da haben wir ja, ich habe hinterher von jemandem, ich weiß gar nicht mehr wem, den Lob gekriegt. Huiuiui, da habt ihr aber ganz schön viel aufgearbeitet innerhalb von kurzer Zeit, aber gut gelungen. Danke für das Lob.
Danke, ja.
Haben wir jetzt gedacht, jetzt arbeiten wir einfach nicht mehr ganz so viel auf und machen einfach schneller wieder die nächste Folge. Vor allen Dingen, wenn sich auch viel tut.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Also, wo waren wir stehen geblieben zuletzt?
Waren stehen geblieben kurz vor der Flandern-Rundfahrt.
Genau, also danach das zweite Monument des Jahres und so richtig, ich habe es ein bisschen verfolgt im Ticker, ich habe ein bisschen hinterher nachgelesen, aber ich glaube so die dramatischen Momente des Rennens musst du wiedergeben. Ich kann da ein bisschen, bei Paris-Roubaix kann ich mehr einsteigen. Das Einzige, was ich so richtig groß sagen könnte, wäre, Gilbert hat das, die Überschrift des Rennens, Gilbert nimmt das Herz in die Hand.
Ja, also es ging halt los und wie es halt ist, erst die Spitzengruppe. Und die Vorentscheidung des ganzen Rennens fiel mehr oder weniger schon so, ja, rund 100 Kilometer vor dem Ziel und tatsächlich an der Mauer von Gerardsbergen, die wieder im Programm war. Dort hat sich nämlich die entscheidende Gruppe abgesetzt mit Philippe Gilbert, mit Tom Boonen und einigen anderen Favoriten. Ja, und viele haben da einfach den Postabgang verpasst, beziehungsweise zum Beispiel Peter Sagan hat hinterher gesagt, er war zu weit hinten platziert, um da an die Gruppe noch ranzukommen. Ja, und diese Gruppe war dann zunächst immer so 40 Sekunden weg. Und dann am alten Quaremont hat Gilbert, ich glaube 35 Kilometer vom Zielgut, oder war es noch ein bisschen weiter, das Herz in die Hände genommen, wirklich, hat alle abgehängt aus der Gruppe und war nie wieder gesehen.
Ja.
Beziehungsweise, ja, am Ende war es halt einfach so, dass die Favoriten, anderen Favoriten haben vielleicht ein bisschen lange zugewartet, haben es dann aber nochmal probiert und Peter Sagan konnte sich dann auch mit einigen anderen Fahrern lösen. Ja, und dann kam die dramatischste Szene des ganzen Rennens, eigentlich als Peter Sagan am alten Quaremont an einem Absperrgitter beziehungsweise an einer Jacke hängen geblieben ist und dadurch Greg van Avermaet und Oliver Neeson zu Fall brachte.
Hast du's, rhetorische Frage, entschuldige bitte, aber du hast es natürlich live gesehen. Hast du in dem Moment direkt schon gesehen, weil es gab ja Tage später noch Diskussionen, Fahrfehler, ist er gegen so ein Gitter gefahren, war es irgendwie ein technischer Defekt oder was hast du sofort so,
wie sagt man? Ja gut, zuallererst habe ich mich mal erst gewundert, wieso bei einem Fahrer komplett das Hinterrad rausgebrochen ist.
Ja.
Also das habe ich so bei einem Sturz auch noch nicht gesehen. Aber gut, man konnte schon eigentlich auf den ersten Blick sehen, dass eigentlich der Sagan selbst schuld war, weil er viel zu dicht an die Gitter gefahren ist, um einfach, er wollte wahrscheinlich nicht auf dem Pavé fahren, aber ja, da ist ihm das zum Verhängnis geworden. Und leider Gottes den anderen beiden dahinter auch.
Ich habe mich da gefragt, also als es dann die ersten gedrehten Handyvideos, also wo Leute wirklich das so zufällig gefilmt haben, wie ich das gesehen habe, hätte man, also dass die Fahrer das Kopfsteinpflaster meiden und dann am Rand fahren, na, das ist ja jetzt nichts Neues, also das hat man ja schon, das sieht man ja immer wieder. Hätte man die Gitter vielleicht nicht ein bisschen weiter wegfahren müssen, stellen müssen oder den Zuschauern, also ne? Also war das jetzt mal wieder ein organisatorischer Fehler oder
was? Nee, sehe ich nicht so, weil diese Gitter stehen ja ganz bewusst dort, dass die Fahrer auf dem Pflaster fahren müssen und dafür ist es ja auch da, also es ist ja ein Kopfsteinpflasterrennen, es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass die Fahrer dann daneben lang fahren. Also es gab es kurz davor bei den 3 Tagen von De Panne auch, dass da sogar Fahrer sanktioniert wurden dafür, dass sie da auf dem Gehweg gefahren sind.
Okay. Ja. dann alles gut. Nee, tat mir ein bisschen leid für Sagan, aber okay, dann hat er irgendwie mit dem Feuer gespielt, sich verbrannt, hingeflogen, die anderen zwei hinterher mitgenommen. Was sagst du denn, Gilbert, was halten wir denn von Gilbert? Ich finde ihn ja grundsätzlich so ein Fahrer, der, also ich ziehe immer so eine Leine, ne? Also so eine Punkte-Ranking, ne? Von 1 bis 10. Und dann habe ich einen Fahrer, der eine 5 hat, so in der Mitte, der ist mir halt relativ egal. Und die mit mehr Punkten, die sind halt so zunehmend sympathischer und mit weniger Punkten zusehends unsympathischer, ja. Also ein Contador zum Beispiel hat so eine ganz klassische 2 bei mir.
Aha.
Und Gilbert ist auf jeden Fall im Plusbereich. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber hat er irgendwann mal bei mir so einen sympathischen Moment abgepasst.
Aufgrund was? Aufgrund wessen?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. Ich bin ja auch senil und alt. Gibt es einen Grund, ihn nicht zu mögen, den ich vergessen habe?
Eigentlich nicht, nein. Aber es war halt so, dass er seine größten Erfolge vorher, ja, würde ich schon so sagen, beim Lotto-Team noch hatte.
Ja, ja. Der
Omega Pharma Lotto, bevor er dann zu BMC gegangen ist. Und bei BMC in den paar Jahren, als er dort war, lief es im BMC-Trikot selbst nicht so gut. Er ist Weltmeister geworden, aber
also sonst wieder eine andere,
ja, sonst ist wieder eine andere Geschichte und sonst nichts. Bei den Frühjahrsklassikern lief es einfach nicht mehr so und jetzt ist er zu Quickstep gekommen und ja, da läuft es plötzlich wieder. Er hat auch schon vorher überragend bei den 3 Tagen von der Panne ist er dort überragend aufgetreten und ja, bei der Flandern-Rundfahrt, das war immer so ein Rennen, also da war auch schon mal vorne mit bei. Und ist natürlich ein sehr guter Puncher, wie man so schön sagt, ja, kommt diese kurzen, steilen Rampen extrem gut hoch, findet sich auch ganz gut auf dem Kopfsteinpflaster zurück und mit der richtigen Form hätte man den schon, ja, vorher auf dem Radar haben müssen und ja, ich glaube, dass vielleicht auch Peter Sagan, Greg van Avermaet da den doch noch ein bisschen unterschätzt haben und das war auch so ein bisschen sein Glück. Also ich kann mir vorstellen, wenn dieser Sturz nicht passiert wäre, von Sagan und van Avermaet, dann wäre es echt nochmal eng geworden auf den letzten Kilometern, weil man hat auch gesehen, zum Schluss hat er noch ordentlich Zeit verloren.
Ja, ja, das war so ein, also wenn der, das war so eine klassische Situation, dass man da sitzt und sich denkt, oh, 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 schafft das, das wird eng. Ja, da kam der Sturz dazwischen und das, dann war der Drops gelutscht, wie man ja auch so schön sagt, dann war es aus. Hab mich aber gefreut, also ich, wie gesagt, Gilbert hatte immer so gewisse unbegründete oder nicht belegbare oder nicht erklärbare Sympathien für und dass er jetzt nochmal zurückkommt. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, also diese BMC-Geschichte. Ich erinnere damals noch, wie er da hingegangen ist. Das war ja auch so ein, bei Lotto, ich glaube, der Abschied war auch nicht so wirklich hundertprozentig glücklich und zufrieden, aber ging es da nicht auch um Geld irgendwie sowas? Das ist,
ging, ja, denke ich, hauptsächlich um den dickeren Vertrag.
Ja.
Und ja, bei BMC sind halt viele Sachen zusammengekommen. Ich glaube, im letzten Jahr war es da, hat er sich mit jemandem geprügelt, hat sich den Finger gebrochen und dadurch dann die Ardennen-Klassiker.
Stimmt. Das war doch diese Autofahrergeschichte, ne?
Hat ja, sich
Autofahrer
genau.
Geprügelt. Ich glaube, da hat er mir die Sympathie. Jetzt wird es mir wieder klar. Ich bin ja gegen Gewalt in jeder Form, aber naja. Stimmt.
Aber es sind halt viele solche Geschichten. Da kommt eins zum anderen und so ein Teamwechsel, der kann oft viel bewegen, wenn es auch nur im Kopf ist.
Das Kittel-Syndrom. Fragezeichen, Ausrufezeichen, 3 Fragezeichen.
Bei Gilbert?
Nee, umgekehrt. Ob das gleiche bei Kittel jetzt Teamwechsel, weißt du?
Ach so, du meinst,
ob das
weil
was
jetzt,
Positives bewirkt.
Bei Quickstep fährt.
Ja. Nee, also nein, ob das gleiche, also jetzt bei Gilbert, einmal der Wechsel zu BMC, läuft nicht mehr rund, irgendwie anderes Umfeld, klappt nicht mehr und dann geht er zurück zu einem belgischen Team und dann läuft es auf einmal wieder. Ne? Also das gleiche, was der Kittel in gewisser Hinsicht jetzt auch versucht, zumindest durch den Teamwechsel mal neue, frische Luft an die Beine zu bekommen, um es mal so zu sagen.
Ja, sozusagen, also
ob es da jetzt klappt, das wird
ja bei Quickstep auf jeden Fall. Also es läuft sehr gut für Philipp Gilbert in dieser Saison und
ja,
wird jetzt, denke ich, dann bei den, also hat jetzt Paris-Roubaix nicht gefahren, bei den Ardennen-Klassikern auch wieder ganz mit da vorne bei sein und die Form wird nicht einfach so verschwunden sein.
Ja.
Aber man muss auch sagen, ja, er hat jetzt 4, er hat jetzt 3 sind es jetzt drei. Ihm fehlen auf jeden Fall noch, fehlt noch Mailand, Sanremo und Paris-Roubaix bei den Monumenten. Also drei, genau, hat er jetzt gewonnen.
Siehst du ihn, siehst du da, dass er eins davon, also Mailand, Sanremo, ich sag mal so, an einem guten Tag, irgendwie, wenn die Konstellation es hergibt, kann das vielleicht gehen. Aber siehst du ihn bei Paris-Roubaix? Ich finde ihn immer von der, so von der ganzen, vom Fahrertyp her, finde ich Gilbert immer so ein bisschen fragil. Also für mich ist das, also da sehe ich ihn nun wirklich gar nicht.
Ist nicht robust genug.
Ja, ja, genau.
Ja, doch, sehe ich schon so. Also
echt?
Ähnlicher Fahrertyp wie Greg van Avermaet, vielleicht nicht ganz so bullig, aber an einem guten Tag kann er auch Paris-Roubaix, warum nicht ganz vorne beenden, ja. Mhm. Und Mailand-Sanremo ist halt, ja, eine Lotterie. Dieses Jahr haben wir gesehen, Gruppe kommt durch. Aber ansonsten braucht er schon einen super starken Tag und viel Glück, dass hinten zu viel gepokert wird.
Mhm. Ja, ja, wie gesagt, Sanremo durchaus, da ist ja auch immer die Frage, was lassen sich die Strecken, Streckenkreaturen, die Streckenplaner da mal einfallen, ne? Also dann.
Ja, gut, es ist halt mehr oder weniger so, seitdem dieser Le Mans-Anstieg raus ist, ist wenig Selektion noch da, ja. Es gibt den Turchino-Pass, dann gibt es die Cipressa und den Poggio, aber es reicht halt nicht mehr, um die reinrassigen Sprinter dann irgendwo ganz auszusieben.
Ja, und da kann er ja einen guten Tag, wenn er nur noch in einer Gruppe mit drei, vier anderen oder mit sagen wir mal, ein, zwei kompletten Sprintern irgendwie ankommt, dann könnte das ja für ihn reichen, ne?
Also das Problem ist ja auch, also ein Cancellara hat es halt oft so gemacht, er konnte sich lösen, aber dann haben alle gesagt, du bist der große Favorit und wir sitzen hier nur auf dem Gepäckträger. So ähnlich ist es Sagan in diesem Jahr auch ergangen.
Und das wird ja auch nachher nochmal ein Thema sein, wie es jemandem ergangen ist, der das ja in ähnlicher Form auch erlebt hat vor jetzt gestern war es ja.
Ja.
Gehen wir mal weiter. Also das nächste Monument, zweites Monument geht an Philipp Gilbert. Gratulation dazu. Peter Sagan sollte demnächst auf dem Kopfsteinpflaster fahren, wie es sich gehört, und dann passiert auch nicht so schnell was. Zur gleichen Zeit, wo die richtigen harten Rennfahrer sich in Belgien und Norden von Frankreich rumtreiben, machen die fragilen Bergspezialisten schon ihre ersten Rundfahrten im Süden, und da ist immer wieder zu der gleichen Zeit die Baskenland-Rundfahrt ein. Stell dich einen der großen Namen. Und wie es sich gehört, Contador mal wieder auf dem zweiten Platz. Wie oft hatten wir das jetzt schon?
Andalusien-Rundfahrt, Paris-Nizza, Katalonien-Rundfahrt und jetzt Baskenland-Rundfahrt.
Ey Mann, jetzt hat er sich dran gewöhnt. Jetzt kann er es auch durchziehen, die Saison, so finde ich.
Ja, es ist so ein bisschen wie Peter Sagan vor einem oder zwei Jahren, als der bei der Tour de France reihenweise die zweiten Plätze abgeräumt hat. Also so kommt mir das gerade vor bei Alberto Contador.
Also wirklich überall, wo er gestartet ist, Baskenland, stimmt, Katalonien-Rundfahrt, Paris-Nizza und Vuelta de Andalusia Zweiter. Gut, Abu Dhabi-Tour ist er 15. geworden. Da hat er halt mal nicht richtig aufgepasst, wie es geht. Ja, schön. Kann er weiter so machen.
Ja, aber es ist bei der Rundfahrt ja auch so gewesen, bei der Baskenland-Rundfahrt, dass er ein bisschen Pech hatte, gestürzt ist. Und ich weiß nicht, inwiefern ihn das da noch beeinträchtigt hat. Mhm. Also, wenn wir es mal chronologisch angehen.
Ja, tu das.
Also, in diesem Jahr generell muss ich sagen, die Baskenland-Rundfahrt, ja, vom Parcours her war ich etwas enttäuscht, weil es gab eigentlich nur so eine richtige Möglichkeit für die Bergspezialisten, um zu glänzen. Es war die fünfte Etappe nach Alba, wo dann auch Valverde gewonnen hat. Aber davor, das sieht man auch an den Ergebnissen, ja, da waren mehr oder weniger diese Hügelsprinter vorne oder aber halt ein Solist, wie am dritten Tag David de la Cruz oder am vierten Tag Primoz Roglic.
Den wir, warte mal, jetzt habe ich das Dokument nicht offen. Woher kannten wir ihn nochmal?
Von der Algarve-Rundfahrt jetzt. Genau, das hatten wir in der letzten Sendung.
Genau, das hat der Name kam mir noch bekannt vor. Junger Fahrer vom Team Lotto. War das nicht der Skispringer?
Richtig.
Ja, genau. Boah, Super, ich muss mich gerade selber loben. Aber dass ich mir die Sachen auch noch merke. Keks
nehmen.
Was? Warte, wo sind die Kekse? Ja. Moment. Geht auch Schokolade?
Klar.
Marabu Schokolade mit Oreo. So. Mal gucken, ob ich gleich noch so machen mache. Also fährt der. Du hast es ihm ja prognostiziert, dass er noch ganz groß rauskommt.
Naja. Aber ja, also im Baskenland absolut da angeknüpft, wo er an der Algarve aufgehört hat. Vierte Etappe souverän gewonnen. Und ja, was sollen wir sonst großartig zu dem Rennen sagen? Also erfreulich auch das Abschneiden aus deutscher Sicht von Emanuel Buchmann, der dort recht gut gefahren ist. Und entschieden wurde die Rundfahrt halt auf den beiden letzten Etappen. Die eben angesprochene Bergankunft mehr oder weniger in Eibar. Und das war halt ein relativ dramatisches Finale auch, weil Samuel Sanchez hat sich kurz vom Ziel versucht abzusetzen, ist dann irgendwie auf die Grasnarbe gekommen und dann ja ziemlich spektakulär gestürzt. Und das ist halt so eine Ankunft, das ist so eine leichte Abfahrt. Und wenn du da in den letzten, vor der letzten Kurvenkombination vorne bist, dann bist du eigentlich nicht mehr einzuholen. Und Valverde, der Fuchs, der hat sich da natürlich so gut platziert und war dann nicht mehr einzuholen. Hat aber schöne Geste, schöne Geste auch im Ziel. Als der gestürzte Sammy Sanchez reinkam, hat Valverde sich als erstes um ihn dann gekümmert.
War Samuel Sanchez, ist er nicht auch bei den Movies gefahren?
Nein, der fährt für BMC.
Nee, früher, in der Vergangenheit. Nee, Euskaltel.
Ich hatte noch ist eigentlich so ein Pseudo-Baske, ja. Also ursprünglich aus Oviedo, aber ich glaube, über drei Ecken ist er dann. Also ja. Oviedo aus Asturien.
Ich hatte nur noch im Kopf, dass er auf jeden Fall bei einem spanischen Team war. Aber dann war das Team Euskaltel.
Sind ja Basken.
Ich habe einen Krampf. Das kommt von der Schokolade. Entschuldigung. Alejandro Valverde vor Romain Bardet und Uran hat sich dann die Etappe geholt und mit 3 Sekunden Abstand wurden an dem Tag dann Contador gewertet.
Ja, hatte halt dadurch so eine kleine Lücke und kam dann mit den 3 Sekunden rein.
Und dann am letzten Tag das Zeitfahren hat komischerweise, also ich gucke jetzt mal aufs Profil, dass Valverde Contador irgendwie so im 12, 13 Sekunden Bereich Zeit abnimmt bei so einem Zeitfahren, was ja auch eher.
Es war halt so am Anfang, Alberto Contador ist damit, also es gab halt einen Berg zum Anfang und da ist der Contador mit der normalen Straßenmaschine gestartet, hat dann oben gewechselt auf die Zeitfahrmaschine. Und an der Bergwertung oben war er auch noch schneller als Valverde und da sah es so aus, als könnte er das Ding wirklich gewinnen, aber auf dem Flachstück und in der Abfahrt vor allem hat Valverde dann die Zeit zurückgefahren. Und das war eigentlich der Knackpunkt des Ganzen. Kam dann letzten Endes, waren das 14 Sekunden, wenn ich das richtig sehe, vor Contador, die er reingekommen ist.
Ich muss dich korrigieren, 14.
Ja.
Na, egal, wurscht. Ganz wenige, aber jetzt so das grundsätzlich.
Im Gesamtklassement waren es 17 am Ende.
Das stimmt. Aber jetzt so grundsätzlich, also ne, weil werde ein Michael Matthews, der ja auch ein guter Zeitfahrer ist, wen haben wir ja noch hier an Zeitfahrern?
Ja, so guter Zeitfahrer ist Michael Matthews jetzt nicht.
Mit wem verwechsel ich den denn, ne?
Weiß ich nicht, mit wem du den verwechselst, aber das ist eigentlich jemand, der nur für hügelfeste Klassiker bekannt ist. Also
ich schneide das jetzt raus. Das wird rausgeschnitten.
Nicht so dran erinnern.
Ja, bloß weil du dich nicht dran erinnern kannst. Aber jetzt, das Valverde Contador auf so einem Zeitfahren so Zeit abnimmt, finde ich schon
bemerkenswert, ja.
Ja, und das.
Wobei, so kurze Zeitfahren kann er eigentlich recht gut. Also, da hat er auch früher schon geglänzt, aber es hängt doch bei ihm immer ein bisschen von der Tagesform ab. Gab auch schon Zeitfahren, da hat er alle Chancen bei einer großen Rundfahrt über Bord geworfen bei so einem Ding.
Und ich meine, wenn Contador bei einem 27 Kilometer Zeitfahren, auch wenn es jetzt noch am Anfang der Saison ist, von einem Valverde auf den Sack kriegt, ne, da möchte ich nicht wissen, was mit einem Froome passiert bei der Tour de France.
Du meinst von Valverde?
Wenn Contador jetzt schon von Valverde auf den Sack kriegt, was kriegt er erst von Froome auf den Sack? So. der.
Ach so, ja gut, aber eine Grand Tour ist ja ganz was anderes als, als also das.
Ja, aber weil wer, ja schon, aber nimm mir nicht die Hoffnung, dass er auf den Sack kriegt. Das ist so die Quintessenz des Ganzen. Ja, also Valverde im Herbst, im Herbst seiner Karriere blüht er nochmal auf, um dann wahrscheinlich mit einem großen Knall abzutreten.
Ja, ist das wie ein guter Wein, desto älter, desto besser.
Das kostet jetzt aber langsam ein bisschen was. Ja, also es sei mir gegönnt. Wir haben ja durchaus unterschiedlich große Sympathien hier im Podcaster Team für ihn, aber Sympathien haben wir alle. Das ist, glaube ich, so, was man ja sagen kann. Und er wird mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit dem Peloton fehlen, wenn er dann mal irgendwann aufhört. Hat man neue Gerüchte gehört irgendwie? Eigentlich war er jetzt mal das.
Ja, wird auf jeden Fall bis 2018, also 2018 inklusive, denke ich, noch weitermachen. Solange läuft, glaube ich, sein Vertrag.
Ja, dann haben wir ja noch was von ihm. Dann brauchen wir uns ja noch keine Sorgen machen. Definitiv.
Ja, hat sogar Vertrag, also sehe ich bis 2019.
Bis 2019? Hm. Ja, aber das ist ja auch.
Aber es ist ja so ein bisschen Jens Vogt-like. Also.
Du meinst, der, wie alt ist er jetzt? 36, Contador?
Valverde.
Valverde?
Lass mich gucken. 36, ja?
Ja. Ja, dann hat er ja noch 6 Jahre. Dann geht ja mal gerade schon fast auf die weiterführende Schule, wenn die dann aufhört.
Ja, ich glaube, Chris Horner hat mit fast 40 die Vuelta noch gewonnen.
Hm. 42.
Ja, war schon über 40, gell, ja?
Also ich bin ziemlich sicher, dass er 42 war. Horner, Chris. Und danach wollte er immer noch weiterfahren. Also der ist Jahrgang 71 und hat die Vuelta 2013 gewonnen. Ja, knapp 41. Krass. Der fährt immer noch?
Ja, fährt immer noch für ein kleineres Team. Aber er ist, ja, hatte halt das Problem nach einer Saison, dass er bei keinem großen Team mehr untergekommen ist und dann muss er sehen, wo er bleibt.
Ja, aber wenn ich das richtig erinnere, hatte er damals schon Probleme, in dem Vuelta-Jahr noch ein Team zu bekommen. Wenn ich das so ganz, also habe ich so ganz dunkel in Erinnerung.
Ja, ist dann halt bei der Rentnertruppe von Trek untergekommen.
Ja, genau, ne? So war das doch. Und dann, das war aber auch mehr so.
Ja. Er war halt schon eigentlich die ganze Zeit bei dem Team, denke ich, ja.
Ja, aber guck mal, also ich habe jetzt mal schnell mal aufgerufen. Der hat die. Also, das muss man sich jetzt mal wirklich so ein bisschen vor Augen führen. Und das wirft natürlich auch sehr, sehr viele Fragezeichen auf die ganze Geschichte. Also mit der Ankündigung ist natürlich schon ein bisschen schwierig, aber mit wie vielen Renntagen der in die Vuelta gegangen ist?
Weiß ich nicht, 20, 25?
Weniger, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mit 15 Renntagen. Das hätte ich mal ausgeruht, wenn man es positiv formulieren möchte.
Ja, also ich glaube, in der Saison hat er auch wieder einige Stürze gehabt. Also von daher, ausgeruht ist dann bedingt nur.
Nee. Guck mal, der hat den Tirreno Adriatico komplett gefahren. Also von Stage 1 bis Stage 7. Dann hat er bei der Katalonien-Rundfahrt nach anderthalb Etappen, also bei der zweiten Etappe, aufgegeben. Wahrscheinlich, das war dann natürlich dieser Sturz, den du meinst, mit Sicherheit. Und dann ist er bei der The Larry H. Miller Tour auf Utah. Viele, ich freue mich jetzt schon auf diese Veranstaltung im kommenden Jahr.
Die Utah-Rundfahrt.
Ist sie das?
Ja, meinst du? Die Utah-Rundfahrt.
Okay, da hat er sich dann nochmal auf 6 Etappen den Feinschliff geholt. Und das war's dann auch. Sehr, sehr eigenartig.
Ja, aber es ist unterschiedlich von Fahrer zu Fahrer, wie man sich die Form holt. Also ein Valverde zum Beispiel braucht viele, viele Rennen, um Form zu halten. Aber andere Fahrer, wie zum Beispiel Chris Froome, der ist ja jetzt auch nicht derjenige, der jetzt jede Rundfahrt mitnimmt.
Nee, absolut nicht. Aber das finde ich schon, also für so ein ganzes Jahr. Und er hat danach auch nur noch das die Weltmeisterschaft gefahren. Danach war auch nichts mehr. Gucken hier so ein.
Im nächsten Jahr danach war auch dann bei Lamp. Die Leistung nicht mehr anknüpfen.
Ja, also ich habe mir jetzt nur das Jahr angeguckt, aber ich gucke jetzt mal gerade ein Tour de France, also ein Froome ist da schon irgendwie 5, 12, 18, 26, Okay, 26 Renntage ist jetzt auch nicht so viel mehr. Hast recht.
Nee, das ist auch nicht. Also.
Kuriose Menschen. Naja, kommen wir mal weiter. Machen wir mal weiter hier im Programm. Kittel zum fünften. Also Marcel Kittel holt seinen 5. Saisonsieg beim Scheldepreis der Sprint-Weltmeisterschaft, wie du es genannt hast.
Ja, es ist halt fast komplett flaches Rennen, in der Regel sehr gut besetzt mit vielen Sprintern. Ja, und traditionell endet das ganze Ding im Massensprint und ja, es scheint so das Rennen schlechthin zu sein, was Marcel Kittel liebt, was ihm liegt, ja. Aber muss auch sagen, ganz starker 5. Platz von Pascal Ackermann vom Team Bora.
Ja, das war ehrlich gesagt auch das, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich mich eher dran erinnert habe. Ich finde jetzt auch gar nicht, was ist das denn, was hat das denn für einen Status? Weil ich finde das jetzt.
Das gehört zur Europe Tour.
Zur Europe Tour. Deswegen habe ich es auch nicht gefunden so schnell.
Nein, es ist kein World Tour Rennen.
Nee, ach, das.
Aber man hat in diesem Jahr zum Beispiel extra den Start, der normalerweise in Antwerpen ist, hat man verlegt, damit man quasi fast vor Tom Bohnens Haustür fährt.
Ah, okay. Der hatte aber nichts mit dem Ergebnis zu tun.
Der hatte schon in dem Sinne etwas mit dem Ergebnis zu tun, dass er sich an dem Tag den Allerwertesten für Marcel Kittel aufgerissen hat.
Das hast du jetzt aber sehr schön so hintenrum auch erklärt. Stimmt, 43. 20 Sekunden Rückstand. Okay. Ja, also Kittel vor den üblichen Verdächtigen Viviani, Buhani, Jürgen Röhlands, der ja auch noch später eine Rolle spielen wird. Ja, Glückwunsch an Kittel. Was hat er jetzt diese Saison bisher, gucken wir mal rein, geholt? Das war
ganz am Anfang der Saison war er schon richtig stark, ja.
Ja, Dubai-Tour, okay. Dann war das jetzt
3 Tage von der Panne.
Genau, da hat er eine Etappe gewonnen und jetzt den Scheldepreis. Also, ich bin immer noch vorsichtig mit Prognosen, was Marcel Kittel da im neuen Trikot so über die Saison leisten wird. Also, er hat ja letztes Jahr ähnlich gut angefangen, ne? Also auch Dubai-Tour, Algarve-Rundfahrt, eine Etappe gewonnen, zwei Etappen gewonnen.
Ja, aber das ist ja quasi immer noch dasselbe Team, also.
Ja. Nee, ich meine so grundsätzlich, was von Kittel zu erwarten ist. Also wir hoffen ja, oder es haben ja genug Leute schon gehofft, dass er da jetzt.
Ah, das Problem ist halt immer so ein bisschen generell, du musst ihn eigentlich mit der Abschleppstange auf die letzten 400 Meter bringen. Hm. Das ist so ein Sprinter, der sich selbst, ja, manchmal in den Spurts nicht so gut alleine zurechtfinden kann. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Mark Cavendish, der auch, wenn er zwischen drei Leuten eingebaut ist, immer noch die eine Lücke findet.
Du meinst, wobei ich mich auch noch am Anfang der Cavendish-Zeit daran erinnert habe, dass Mark Renshaw vor ihm unheimlich gut angefahren ist. Also er war ja sein Flankenmann für das letzte Stück. Und als Mark Renshaw dann weg war, meine ich mich erinnern zu können, dass auch in der ersten Zeit Cavendish erstmal eine Zeit gebraucht hat, um sich da wirklich frei zu boxen.
Vielleicht. Ja klar, aber bei Marcel Kittel war es halt beim Team Giant beziehungsweise bei Shimano war es immer Tom Velas. Mhm. Und den hat er jetzt halt auch nicht mehr an seiner Seite. Das muss er erstmal noch neu einspielen mit der anderen Mannschaft. Und da wechselt es ja halt auch ständig. Da hat er mal einen Sabatini, mal ist ein Gaviria mit dabei, ja. Und muss er sich erstmal einstimmen.
Sind wir mal gespannt und harren der Dinge, die da kommen. Und kommen jetzt, wie mir jeder, glaube ich, zustimmen wird. Komm, machen wir noch die Klassiker Primavera vorher. Dann haben wir das auch hinter uns, damit wir dann den Höhepunkt abfeiern können.
Obligatorisch ist eines der Halbklassiken sozusagen in Spanien. Gewonnen in diesem Jahr von Gorka Izagirre.
Izagirre. Zum Glück hast du es mich gar nicht erst aussprechen lassen. Wer weiß, wie das geändert wurde.
Ja, er hat auch noch einen Bruder, John Izagirre, der seit diesem Jahr für das Bahrain-Team fährt und bei der Baskenland-Rundfahrt auch recht gut unterwegs war und da auch die Tour de France als Kapitän bestreiten soll in der Mannschaft.
Okay, das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
nicht. Ja, aber sein Bruder Gorka ist auch sehr erfolgreich schon dieses Jahr unterwegs gewesen.
Ja, damit hätten wir der Chronistenpflicht an dem Punkt Genüge getan und können uns jetzt voll und ganz auf eines, ich glaube, unserer beiden Lieblingsrennen konzentrieren. Paris-Roubaix, der Frühjahrsklassiker.
Die Königin der Klassiker, ja.
Genau, die Königin der Klassiker, so kann man sagen. Du bist es ja, ich habe das ja auch schon verlinkt bei uns. Du hast es ja bei uns, wir haben ja diesen kleinen Nebenblock sozusagen, wo, wenn mal jemand Lust hat, was zu schreiben, er sich da frei, wie soll man sagen, frei
verewigen kann.
Frei machen kann. Und da hast du nochmal einen alten Artikel ausgegraben von 2012, wo du selber auch gefahren bist. Wie lange haben dir hinterher die Hände geschmerzt?
Es war, ja, also wenn man selber gefahren ist, dann weiß man in ungefähr, was hinterher die Profis ertragen müssen. Also, so Hände so tun halt noch zwei, drei Tage danach weh, ja. Und das Problem ist also, wenn man nicht mit den richtigen Handschuhen fährt, dann kriegt man auch ganz schnell Blasen.
Was hattest du? Jetzt mal vielleicht für Leute, die es auch mal planen zu fahren, was hattest du für, oder Handschuhe, hattest du spezielle oder mit besonders viel Polster, mit besonders wenig Polster oder?
Ganz normal, also ohne Zusatzpolsterung, was dann doch vielleicht empfehlenswert wäre. Guter Trick ist natürlich auch, Lenkerband zum Beispiel doppelt zu wickeln oder dazwischen irgendwelche Gelpads einzubauen, wie es manche Profis auch machen, um da einfach den Vibrationen so ein bisschen Abklang zu tun.
Und was war das für dich ein Gefühl, als du dann da in dieses berühmte Velodrom eingefahren bist? Also es war
Wahnsinn, ja. Also ich habe so das Gefühl, manchmal wache ich noch morgens auf und höre diese Glocke klingeln.
Echt?
Ja, es ist also, es ist letzten Endes das, was einen dort bei diesem Rennen immer vorantreibt, die Aussicht auf das Velodrom. Irgendwann wird es kommen und es ist wirklich ganz beeindruckend, weil es nicht so eine klassische Radrennbahn ist, wie man sie eigentlich kennt, so eine Holzpiste, sondern es ist so eine ganz, ganz alte Betonrennbahn. Und darauf zu fahren ist auch ein einmaliges Erlebnis. Aber vorher, gibt es zwei Hobbyversionen, sage ich mal, für Amateure. Einmal das von der ASO organisierte Rennen und dann eins vom Veloclub Roubaix. Sind halt unterschiedliche Streckenlängen. Also ich glaube, bei dem von der ASO ist so 140 Kilometer, fährt man auch fast alle Pavés mit ab. Und das andere sind so 210 Kilometer, grob gesagt. Man startet halt nicht in Compiègne, sondern ein bisschen weiter außerhalb, aber nimmt trotzdem die gut 50 Kilometer Pavé mit.
Was ich mich noch gefragt habe, ich habe zum einen das Bild von dir gesehen, wie du da auf der Wiese liegst im Velodrom. Da starten ja schon ein paar Tausend, gehe ich mal von aus, ne? Und die kommen
sind einige, ja.
Und die kommen hoffentlich auch zu einem Großteil an. Die liegen ja dann alle da auf der Wiese, oder?
Ja, die kommen ja alle, also nach und nach kommen die alle an. Es kommen ja nicht alle auf einmal an, weil das Rennen dauert 7-8 Stunden und da musst du dir vorstellen, da kommen dann 3 Stunden lang nur Fahrer an irgendwie, ja, und gehen ja auch wieder welche raus. Also das,
also ich würde, wenn ich da liege, mich wieder hochzukriegen, wäre jetzt nicht die einfachste aller Aufgaben. Also da wäre schon ein Bagger oder anderes schweres Gerät wahrscheinlich nötig.
Aber was natürlich danach nur absolutes Erlebnis ist, was ich nur jedem empfehlen kann, also bei uns war das möglich, in dieser antiken Dusche zu duschen.
Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt so zu den von mir erstrebenswerten Dingen im Leben gehört. Also ich habe deine Beschreibung gesehen und das klang auch sehr romantisch. Das Gerücht, dass da immer nur noch kaltes Wasser rauskommt, stimmt aber nicht, oder?
Nein, das stimmt nicht. Also.
Und du hast da in welcher Box warst du? Die von
Gimondi. Ich genau, ja. Also das ist, sind halt, muss man sich so vorstellen, das sind halt diese verschiedenen Duschkabinen und an jeder Duschkabine ist halt ein oder zwei Namen eines Siegers eingraviert.
Okay. Musstest du da warten oder konntest du reinmarschieren und fertig duschen?
Nö, es war vielleicht auch gerade ein bisschen Glück, dass das einfach frei war.
Okay.
Aber ja, bei dem, also es gibt viele Pavé-Sektoren, aber der Wald von Arenberg steht über allem. weil es einfach so unheimlich schlechtes Kopfsteinpflaster ist. Also es ist auch nicht nur, dass du zwischen den Steinen viele Abstände hast, große Abstände hast, sondern es ist auch unterschiedlich hoch. Und deswegen ist es halt so extrem schwierig, da zu fahren. Also man kann als Jedermann, kann man auch rechts daneben noch über den Feldweg sozusagen, diesen Sommerweg ein bisschen fahren. Aber bei den Profis ist das ja jetzt nicht mehr möglich.
Hm. Ich habe da noch jetzt, tut mir leid, wenn ich darauf nochmal zurückkommen muss, eine organisatorische Frage. Du kommst da an mit deinem Rad, hast du am Start irgendwo eine Tasche abgegeben, die du dann am Ziel hast, oder wie läuft das da? Weil du musst ja dein Duschzeug, hast du ja nicht die ganze Zeit hinten im Trikot drin gehabt.
Nee, ich hatte glücklicherweise jemanden, den Kevin, falls er uns zuhört, der mein Auto gefahren hat und der hat dann am Ziel gewartet.
Ah, der ist mit dir zum Start gefahren? Du ins Auto, genau. Du aufs Rad, er ins Auto und ihr habt euch im Ziel wieder getroffen.
Richtig, genau, ja. Und mit dem Auto ist man ja eigentlich schnell, also sag ich mal, verhältnismäßig schnell hat man die Strecke zurückgelegt. Also es ist ja auch kein Rundkursrennen, sondern man muss da ja auch gut 200 Kilometer von Süden nach Norden kommen.
Ah, du hast quasi einen Betreuer dabei, du Glückskind. Weil ich frage mich bei solchen Veranstaltungen immer, ne, also wie kommt man da wieder zurück dann zum Start?
Ja, anders geht's ja gar nicht. Also zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt war es dann halt so, gut, da gab's dann, war man im Ziel am Anfang und dann gab's dann morgens um 4 Uhr irgendwo so ein Bus-Shuttle, das einen nach Brügge gebracht hat und dann hat man halt die Strecke zurückgelegt, die man dann nach Audenarde zurückfährt.
Deswegen fahre ich Lüttich bei Sonja Lüttich, weißt du? Da komme ich wieder an meinem Auto an. Deswegen mache ich nur solche Sachen. Nee, aber ich werde den Artikel jetzt an dieser Stelle auch nochmal verlinken, wenn ihr ein bisschen mehr darüber lesen möchtet, wie es dem Thomas gegangen ist. Aber jetzt zu dem großen Rennen, was ich gestern gesehen habe. Und soll ich dir sagen, welches mein größter Moment war vom ganzen Rennen?
Erzähl.
Also, ich konnte selber, hatte das Glück, gestern noch eine Runde zu fahren, komm nach Hause, mach mir ehrlich gesagt ein kleines Bier auf und werf den Fernseher an. Und in dem Moment, das war, glaube ich, der Moment so etwa 35 Kilometer vor Ende des Rennens. Sagan hatte gerade einen Defekt. Mhm. Und er kommt wieder aufs Rad und fährt weiter. Und Sagan fährt durchs Bild, ja, und meine Kleine steht vor dem Fernseher, guckt Sagan an und sagt, Papa, ich bin auf dem Fahrrad quasi wie Sagan. Also man kann uns wechseln.
Ach so, okay. Naja, gewisse Ähnlichkeiten lassen sich da nicht leugnen.
Offensichtlich nicht, ne? Also nein, keine Sorge. Ich will jetzt nicht Peter Sagan zum Vaterschaftstest überreden. Das war nicht der Gedanke. Aber mal abgesehen davon, dass meine Kleine immer vom Fernseher sah, dann sagte Fahrrad, war das schon sehr schön. Also ich habe eingeschaltet bei ungefähr Kilometer 35 vor Ziel. Mhm. Was habe ich vorher verpasst, außer zwei Defekte von Sagan, die ihm den Tag so ein bisschen verleidet haben? Im Nachgang habe ich noch gelesen, was mich sehr gefreut hat, Markus Burkhardt, sehr viel Arbeit geleistet beim Team BMC. Beim Team, da war er vorher Bora. Beim Team Bora. Was mich so irgendwie total freut, dass er da so seine Rolle findet und da drin so aufgeht, so ein bisschen Captain de la Route wahrscheinlich Funktion auch hat. Super. Sagan mit Pech. Was habe ich sonst noch so verpasst? Bohnen im entscheidenden Moment?
Ja, also um es vom Anfang aufzurollen. Das Rennen war dadurch geprägt, eigentlich, dass die ganze Zeit sehr gute Windverhältnisse herrschten und generell das Wetter war sehr gut. Es war extrem warm für diese Jahreszeit, sieht man auch nicht oft. Dadurch aber sehr staubig und von Anfang an halt mehr oder weniger Rückenwindverhältnisse. Dadurch war das Rennen am Anfang sehr, sehr schnell. Also ich glaube, die ersten zwei Rennstunden, wo sie so noch nicht auf dem Pavé unterwegs waren, wurden mit über 50 im Schnitt zurückgelegt. Mhm. Was absolut da Wahnsinn ist und die Fluchtgruppe so recht geschafft, alle wieder ein. Nur dann so vom ersten Pavé-Stück, da konnten sich dann zwei, drei Fahrer leicht absetzen, aber kamen auch nicht weiter als so 30 Sekunden weg. Ja, und dann kam so ein Pavé-Stück nach dem anderen und dann, ja, wie das bei Paris-Roubaix so ist, gibt es dann die ersten Sturzopfer auch immer. Erstes prominentes Sturzopfer war Oliver Nesen, der ja doch schon als Mitfavorit gehandelt wurde, kann man so sagen. Der ist da ins Hintertreffen geraten. Ja, und dann vor dem Wald von Arenberg hat es dann auch Greg van Avermaet erwischt, der später das Rennen gewinnen sollte. Der hatte zunächst
Jetzt hast du gespoilert.
Ja, da hatte, also um es kurz zu sagen, mechanisches Problem, ganz seltsame Situation, hat da irgendwas an seinem Vorbau rumgeschraubt, also selbst, und seinem Teamkollegen dann Imbusschlüssel zurückgegeben, der den dann wieder beim Mechaniker abgegeben hat. Und dann, war aber so weit hinten im Feld, dass er dann durch einen Sturz, selbst glaube ich auch kurz zu Fall gekommen ist, aufgehalten wurde, in den Wald von Arenberg, sogar mit Rückstand reingefahren ist und erst danach wieder zurückkam. Und in Arenberg selbst war es eigentlich so, dass sich keine Gruppe, also keiner so recht absetzen konnte. Kann mich erinnern, Toni Martin ist da ganz vorne mit durchgefahren.
Auch etwas, was ich so im Nachgang gelesen habe. Toni Martin mit wirklich, auch wenn das sich in seiner Platzierung jetzt nicht so wirklich widerspiegelt, mit einer langen Phase an harter Arbeit, die er da geleistet hat für seinen, ich glaube, Kapitän Christoph dann, Christoph wahrscheinlich, ne? So.
Ja, was heißt harte Arbeit? Also, da war eigentlich das ganze Rennen über immer in den ersten Positionen zu sehen.
Ja.
Und ich glaube, er ist dann ein bisschen auch auf eigene Kappe einfach gefahren, weil auch vielleicht kommuniziert wurde, dass Christoph einfach nicht die Beine hat an dem Tag und der ist halt schon recht früh dann abgehängt worden. Aber Katjuscha generell, die haben halt in den ersten Rennstunden das Rennen geprägt. Die haben die ganze Zeit viel Tempo gefahren und nicht nur Toni Martin
Nils
war
Pollitt
sehr gut dabei. Nils Pollitt war auch sehr gut dabei, hat zwischendurch auch immer wieder attackiert. Und Toni Martin, um diese Personalie abzuschließen, war gut dabei, hat auch immer wieder attackiert, nur hatte dann halt Pech, dass er einen Plattfuß hatte im Finale. Und ansonsten, denke ich, wäre er auch mindestens in dieser Gruppe dabei gewesen, die dann kurz mit Rückstand das Ziel erreicht hat. Aber um vielleicht die Chronologie des Rennens jetzt mal so ein bisschen weiter aufzurollen, gab dann verschiedene Gruppen. Einmal konnte sich Peter Sagan mit Maciej Bodnar, einem Helfer, bisschen absetzen und hinten war so eine kleine Rivalität ausgelöst. Aber in dem Moment hatte dann Sagan halt ja Pech, hatte dann Defekt, ist dann hinter diese Favoritengruppe zurückgefallen, ist da aber nochmal zurückgekommen. Und hatte dann aber nochmal Defekt und dann war das Rennen im Prinzip für ihn gelaufen. Und dann war es aber so, dass ich eine andere Gruppe absetzen konnte, zu der auch Greg van Avermaet gehörte. Der hatte das Glück, dass er noch einen mit vorne hatte, die halt sich vorher schon ein bisschen absetzen konnten, mit Daniel Oss. Und die wurden dann irgendwann aufgefahren. Daniel Oss, Jasper Stuyven von der Gruppe dahinter mit van Avermaet. Und dann gab es sozusagen zwei Favoritengruppen und vorne hat halt Daniel Oss dafür gesorgt, als einziger so ziemlich, der in der Gruppe Tempo gefahren ist, dass der Vorsprung auf die hintere Verfolgergruppe mit Tom Bohnen auch konstant geblieben ist. Und ja, im letzten Sektor, Carrefour de Labre, ist dann van Avermaet, ja, hat's dann richtig krachen lassen mit den anderen und Moscon, Stuyven und Jürgen Rolands, der auch noch vorne mit dabei waren. Die sind dann halt rausgefallen und dann sind halt die drei, Stieber, van Avermaet und Langefeld, der noch dabei war, die sind dann alleine dem Ziel entgegengefahren. Und dann war es aber so in dieser Gruppe, dass Stieber so ein bisschen die Führungsarbeit, ja, ich will nicht sagen verweigert hat, aber der hat nicht wirklich viel getan. Und hat dann aber so gut, ja, ich glaube 3 Kilometer vom Ziel war es, hat selbst angegriffen, aber Greg van Avermaet konnte das parieren.
Konnte das parieren? Also der hat es einfach so eiskalt und man hätte fast sagen können, mit einem Lächeln mir fällt kein richtiges Wort ein, parieren.
Ausgebügelt.
Ja, ausgebügelt, weggebügelt, als wenn er gesagt hätte, wenn hier einer nicht gewinnt, dann bist du es.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, ja.
Also in dem Moment war mir klar, dass das machen wird. Irgendwie so.
Ja, da hat man eindeutig gesehen, ist der stärkste Fahrer.
Genau.
Aber was ich beeindruckend fand in diesem Jahr, es gab eigentlich keinen Fahrer wie in den letzten Jahren, der stärker ist als alle anderen Favoriten. Mhm. Weil selbst auf diesen Sektoren, Mont-Saint-Pével, Carrefour de Labre und auch im Wald von Arenberg, konnte keiner die anderen richtig distanzieren. Es hat einfach der Fahrer respektive das Team gewonnen, das die beste Taktik an dem Tag hatte und auch das Rennen auf ihrer Seite hatte. Ja, um's dann zu komplettieren, auf der Radrennbahn von Roubaix haben die Sprint so lange rausgezögert, dass von hinten Moscon und Stuyven wieder rangekommen sind.
Ja.
Moscon ist dann kurz vorbeigefahren. Greg van Avermaet, der war ein bisschen eingebaut, sodass dann Stieber den Sprint vorne angezogen hat. Hatte schon ein kleines Loch, aber van Avermaet hat es dann noch geschafft, vorbeizuziehen und das Rennen dann zu gewinnen.
Ein paar Sachen würde ich dich gerne fragen, oder die habe ich mir gestern schon während des Rennens überlegt, müssen wir besprechen. Degenkolb hatte irgendwie nicht so sein, also es wirkte so, er ist die ganze Zeit, vielleicht war das Taktik, vielleicht war das auch einfach nicht besser hinkriegen, er war so ein bisschen bei Bohnen die ganze Zeit. Ne, vielleicht hat man bei Jack auch gesagt, pass auf Degenkolb, bleib mal bei Bohnen, die werden so dermaßen auf die Karte Bohnen setzen, bei Quickstep, sich an seinem Hinterrad aufzuhalten, kann nicht ganz falsch sein. Irgendwie kriegen die das schon hin, dass der in die Position kommt, am Ende mit weit vorne zu sein. Oder hatte er einfach nicht die hundertprozentig richtigen Beine, hat er zur falschen Zeit Pech gehabt?
Ich denke, mit Sicherheit hat er nicht die Form gehabt wie vor 2 Jahren, als er gewonnen hat. Mhm. Aber ich denke auch, dass er nicht schlechter war an diesem Tag als Greg van Avermaet. Er hatte einfach, also bei Trek, denke ich, haben sie aufs falsche Pferd gesetzt. Mhm. Wir hatten halt Stuyven vorne und der konnte halt, ja, da mitschwimmen in dieser Gruppe, aber auf dem letzten Sektor wurde er halt auch distanziert und es war eigentlich schon vorher abzusehen, dass er jetzt nicht derjenige ist, der dieses Rennen dann für sich entscheiden kann. Und hinten hinten hat dann John Degenkolb halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, den Polizisten gespielt, aber hat halt alles in dieser Gruppe mehr oder weniger abgeriegelt. Wobei ich mich dann auf der anderen Seite frage, auf dem letzten Sektor ist er auch irgendwie nicht Vollgas gefahren. Mhm. Und da wäre noch die Möglichkeit da gewesen, nochmal nach vorne zu fahren vielleicht, weil man hat am Ende auch gesehen, die Gruppe hatte nur 12 Sekunden Rückstand. Mhm. Und da hätte man ihn vielleicht schon noch nach vorne fahren können. Aber auf der anderen Seite, eine andere Sache noch, bei dem ersten Angriff von Peter Sagan, es wäre denkbar gewesen, dass das die rennentscheidende Situation ist, weil Sagan hat sich mit Bodnar und noch 2 anderen Fahrern abgesetzt und es wäre schwierig gewesen, die dann noch zurückzuholen, wenn Sagan nicht den Defekt gehabt hätte. Mhm. In dem Moment war, glaube ich, kurz vorher John Degenkolb noch bei Sagan am Hinterrad, konnte oder wollte da nicht mitfahren, ich weiß es nicht genau. Aber da hätte man auch eigentlich, da hat man schon gesehen, dass das Team in der Phase nicht so auf der Höhe war.
Vielleicht was schätzt du, das müsste irgendwie Kilometer 80 noch zu fahren gewesen sein oder so? 70, 80, kann das sein? Haut das hin? Deine Erinnerung?
Ja, es war relativ weit vom Ziel.
Ja. Vielleicht war man zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf jetzt geht's entscheidend zur Sache, was natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund
dessen, was geschehen ist
bei der Flandern-Rundfahrt, ne, sehr, sehr sträflich ist. War.
Wenn ein Peter Sagan irgendwie sich bewegt oder angreift, dann muss ich als jemand, der Paris-Roubaix gewinnen will, muss ich da sofort am Hinterrad sein.
Hm. Ja, klar.
Da gibt's für mich keine Alternative.
Ich sag ja, du musst in so ein Teamauto als sportlicher Leiter. Klar.
Was auch noch sehr lobenswert zu erwähnen ist, André Greipel, war für mich eigentlich fast derjenige, der sich, wenn es eine geben würde, die rote Rückennummer verdient hätte mit seinen vielen Angriffen zwischendurch.
Ja, und auch war das nicht vor 2 Jahren auch schon mal, als André Greipel so bei einem, ich weiß nicht, ob das bei Paris-Roubaix war oder bei einem anderen.
Bei der Flandern-Rundfahrt,
wo er auch attackiert hat, wie als wenn es kein Morgen gäbe und als wenn es da um die Tour de France gehen würde. Und wo man sich immer denkt, denkt er denn, also nein, 2 Sachen. Glaubst du, dass er denkt, um jetzt mal ganz schwierig es zu machen, dass er so ein Ding auch mal abschießen kann? Punkt A und Bonusfrage, glaubst du, er kann das irgendwann mal abschießen?
Hat jetzt gezeigt, dass er auf jeden Fall die Fähigkeiten dazu hat, muss natürlich immer ein bisschen Glück mitspielen, weil in der Spitze kann ein André Greipel auf dem Pavé nicht mit einem Peter Sagan, nicht mit einem John Degenkolb und auch nicht mit einem Greg van Avermaet mithalten. Mhm. Aber es gab immer wieder Rennsituationen, die es ihm ermöglicht haben, aufzuschließen. Und es war ja auch knapp. Also wäre die Gruppe jetzt nochmal rangekommen, dann hätte er auf jeden Fall gewinnen können.
Genau, er muss, er hat ja im Prinzip die letzten, ich glaube, die letzten zwei Kopfsteinpflasterstücke sind ja jetzt nicht die allerschwersten. Ne, das sind ja, also das, ich glaube, das allerletzte ist ja wirklich nur so 100 Meter, 200 Meter irgendwie gutes Kopfsteinpflasterstück. Und was ja auch noch dazu kommt, Marcel Sieberg wird ja immer mehr zu einem, ich will nicht sagen Paris-Roubaix-Experten, aber zu jemand, der immer stärker da auch fährt. Ne? Und dieses Gespann, Sieberg-Greipel, gibt den noch mal, ich weiß nicht, wie lange Greipel noch auf dem Niveau fahren kann, aber gibt den noch mal ein, zwei Jahre und dann mal ein Jahr, wo alles gut läuft, wo vielleicht auch der Sagan eine Panne hat und ein Van Avermaet auch irgendwie nicht gut drauf ist, dann würde ich mich, also das wäre ja noch mal ein Ding, wenn so ein Greipel da mal vorne landen würde.
Ja, generell auch Lotto, die hatten eigentlich eine super Taktik gestern. Also die haben mit Greipel immer das Rennen scharf gemacht sozusagen, haben den immer rausgejagt und dann war Rolands in der richtigen Gruppe eigentlich dabei. War halt nur Pech, dass er dann am Ende nicht mehr die Beine hatte, um da ganz vorne mitzuhalten. Ansonsten hätten die auch das Rennen gewinnen können, weil Rolands ist auch, wenn du mit dem auf die Radrennbahn in Roubaix kommst, ist nicht gut Kirschen essen.
Nee. Wenn du mit mir auf diese Bahn kommen würdest, wäre mit mir auch nicht gut Kirschen essen mehr, da würde gar nichts mehr essen. Jetzt die ganz, ganz große Frage, die ich mir gestern gestellt habe, wo ich seitdem auch, man glaubt es kaum, aber viel drüber nachgedacht habe. Was sagen wir denn zu Stiba?
Zu seinem Verhalten?
Genau. Ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung mir gebildet und würde die jetzt gerne sozusagen mit dir abgleichen.
Ja, erzähl.
Stieber, wer jetzt sagt, Stieber hat sich amoralisch verhalten oder hat sich nicht, ne, es war nicht ehrenwert, vor allen Dingen dann noch zu sprinten und gegebenenfalls sich da, wie soll man sagen, den Sieg zu holen. Ich glaube, jeder, wenn man das so sagt und so sieht, dann vergisst man ein ganz entscheidendes Kriterium oder einen ganz entscheidenden Punkt an der ganzen Geschichte. Stieber ist ein Arbeitnehmer, der nächstes Jahr noch gerne auch seinen Job machen möchte und vielleicht auch noch das Jahr darüber hinaus und vielleicht auch noch, wie alt ist Stieber? Müsste man jetzt vielleicht auch nochmal
auch schon 30, ja.
Gucken. Ja, genau. Der jetzt vielleicht nochmal seine 5, 6 Jahre arbeiten möchte und da gehört es als Arbeitnehmer einfach dazu, gewissen Pflichten nachzukommen und diese Pflicht ist nun mal, wenn mir der sportliche Leiter sagt, verhalte ich so und so und so und so, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe so viel, verdammt viel Scheißgeld schon auf der hohen Kante, dass ich sagen könnte, nö, ist mir egal, was du sagst, oder ich bin einfach ein Arbeitnehmer und tue, was mein Chef mir sagt. So, und ich glaube, dass Stieber, wenn er gekonnt hätte gestern, oder wenn er, wenn das Team Quickstep gestern nur darauf aus war, Tom Boonen in irgendeiner Form den Sieg zu holen, das scheint wohl unwidersprochen zu sein. Und das dazu gehört, dass Stieber jetzt nicht vorne Führungsarbeit mitleistet oder auch nur mitrollt, das halte ich für ganz offensichtlich. Und als er dann attackiert hat, 3 Kilometer vor Ende, das war wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo hinten Boonen gesagt hat, ey Jungs, ist gut, das wird dort nichts mehr. Und da wäre es dann aber auch natürlich total komplett verwerflich, nicht zu attackieren oder es nicht zu versuchen. Weil er würde damit ja seinem Team sozusagen die Möglichkeit nehmen, sich den Sieg von bei Paris-Roubaix dieses Jahr irgendwie ans Revers zu heften. Und deswegen würde ich das sein Verhalten nicht als irgendwie verwerflich ansehen. Ich würde es als verwerflich ansehen, wenn Radsport kein Mannschaftssport wäre, sondern Individualsport. Dann wäre es was anderes, ja, wenn das so ein Marathonlauf wäre oder so etwas. Aber das ist es nicht, es ist ein Mannschaftssport. Und deswegen finde ich das völlig legitim, völlig in Ordnung. Und ich fände es als sein Chef schon komisch, wenn er sich nicht so verhalten würde. Langer Monolog. Punkt.
Zum einen hatten wir, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, ein paar Wochen bei Mailand Sanremo einen ähnlichen Fall, als Kwiatkowski das Rennen gewonnen hat. Mhm. War natürlich so, dass Kwiatkowski nicht die Ausrede geltend machen konnte, dass er jemanden hinten hat, der genau. Da vielleicht noch den Sprint abschießt, beziehungsweise waren halt zu weit weg und er hat dann halt gesagt, gut, Peter Sagan, mit dir fahre ich nicht gerne auf die Zielgerade, weil wenn du dich nicht vorher ein bisschen müde arbeitest, dann schlägst du mich im Sprint.
Genau.
Bei Stieber gestern hat danach selbst gesagt, dass er eigentlich in das Rennen natürlich als Helfer reingegangen ist und er hat sogar nach dem Cafo de Labre oder beziehungsweise währenddessen überlegt, ob er sich zurückfallen lässt, um Tom Boonen nach vorne zu fahren. Mhm. Und es war wohl so, dass bis auf die letzten Kilometer noch darauf gehofft wurde, dass der noch irgendwie wieder nach vorne kommt. Und von daher ist es schon ein schlagkräftiges Argument, um zumindest ein bisschen die Führungsarbeit zu verweigern. Und dass der nachher um den Sieg mitfährt, ja klar, das ist einfach so im Radsport. Du hast halt immer diese taktischen Geplänkel und ich finde daran eigentlich auch nichts Verwerfliches. Ich würde aber noch zu Quickstep eigentlich gestern ergänzen, dass sehr limitierender Faktor war der Ausfall von Niki Terpstra. Dritter bei der Flandern-Rundfahrt und ist, glaube ich, gestürzt und musste dann das Rennen aufgeben. Und es war halt das Problem, dass Tom Boonen vorm Ziel, also bei der ersten Aktion von Sagan, musste er selbst nachfahren. Weil ansonsten wäre Sagan weg gewesen. Und Quickstep hatte einfach nicht die Manpower, um dieses Rennen zu kontrollieren. Und da hat halt entscheidend jemand wie Niki Terpstra gefehlt. Er hatte irgendwann noch Trentin und Stieber bei sich. Und Stieber hat halt, was man auch noch wieder als Argument für ihn geltend machen kann, hat vorher selbst schon viel für Boonen im Wind arbeiten müssen. Und war deshalb, denke ich, ja auch schon ein bisschen müde. Und ich denke, das Rennen wäre ein bisschen anders gelaufen, wenn Quickstep noch ein, zwei Leute da vielleicht dabei gehabt hätte. Also dann wäre, denke ich, diese Gruppe von Avermaet nicht davon gekommen.
Und bei Kwiatkowski habe ich ja auch das aus persönlicher Sympathie dem Team Sky gegenüber. Es hat ja jetzt Van Avermaet wurde ja nicht, der hätte ja genauso gut sagen können, nee, pass auf, wenn du nicht fährst, ich fahre auch nicht. Gucken wir mal, was passiert.
Dann hätten sie alle in die Röhre geguckt.
Genau, dann hätten sie vielleicht alle in die Röhre geguckt, klar. Aber die Möglichkeit hat er ja auch gehabt, in der Theorie zumindest. Und ich finde, Stieber hat sich für sein Team einfach so verhalten, wie er sich verhalten musste. Aber ob ihm das jetzt auch, wenn er da von Avermaet vielleicht den einen oder anderen Spruch für kassiert hat, kann ich aus Van Avermaets Sicht auch verstehen. Aber der hat nur das gesagt, also der hat seinen Job gemacht. Und da finde ich das auch überhaupt nicht jetzt irgendwie kritisierbar oder kann man nichts gegen sagen. Ich finde das absolut in Ordnung.
Nein, ist nichts Verwerfliches dran, also. Ja. Hat halt dafür für die Situation richtig gehandelt, denke ich auch absolut so.
Gut, schön. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich Widerspruch kriege.
Was soll man sagen? Also wenn er jetzt wenn er jetzt hinten gar keinen mehr gehabt hätte, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Stuyven noch dabei gewesen wäre, und der hätte dann mitgeführt in der Gruppe und Stieber nicht, weil Stuyven hätte dann auch sagen können, ja gut, ich habe hinten John Degenkolb, pass mal auf, ich führe auch nicht mit. Und er hätte halt mitgeführt und Stieber nicht, dann wäre es natürlich verwerflich gewesen.
Ja, aber auch dann hätte er sagen können, ja, wenn der Stuyven so blöd ist, selber schuld. Ne? Also das, aber schön, dass wir einer Meinung sind. Also nicht falsch verstehen, ne? Also das zeugt ja nur, dass meine Gedanken. Also weißt du, wenn jemand, der so viel mehr Ahnung hat als ich, zum gleichen Schluss kommt wie ich, das beruhigt mich auch ein bisschen. Das heißt ja, ich bin ja kein Vollpfosten. So. Also,
die Mutter, es ist auch in den großen Rundfahrten ja nicht anders. Also wenn jetzt das Team Sky irgendwo einen Fahrer auf einer Bergetappe mit nach vorne schickt und Chris Froome hinten im Hauptfeld sitzt, dann werden die auch sagen, ja, warum sollen wir hier führen? Wir haben Froome hinten und wir sind nur darauf aus, dass der irgendwie rankommt und wir den dann ranführen können.
Außer es ist 1997 und Jan Ullrich fährt nach Andorra hoch.
Ja, aber da gab es ja keine Spitzengruppe in dem Sinne.
Ja, ich meine das jetzt auch so ein bisschen, der neue Kaiser, so ein bisschen, man kann sich direkt vergleichen, aber Jan Ullrich kann man immer mit als Vergleich heranziehen. Das ist immer gut. Wie geht's denn jetzt weiter?
In dieser Woche am Mittwoch der Pfeil von Brabant, auch so ein belgischer Halbklassiker, aber bisschen anderes Profil schon, geht in Richtung, sagen wir mal, Ardennen-Klassiker, also wallonische Klassiker. Auch so ein typisches Rennen für einen Fahrer wie Philippe Gilbert oder auch für einen Fahrertyp wie Peter Sagan, also sprintstarke, hügelfeste Sprinter, sagen wir so. Und dann am Wochenende das Amstel Gold Race.
Ja, am 16. 16. Ja, genau, nächsten Sonntag. Ostersonntag. Stimmt, da haben wir immer überlegt, wenn du zu rund um Köln immer hier warst, am Ostermontag war ja rund um Köln, ob wir mal irgendwann das mal dahin fahren. Haben es aber nie auf die Reihe gekriegt. sondern haben es immer vor der Glotze geguckt. Ja, Amstel Gold Race kommen dann.
Dann geht's ja schon. Schlag auf Schlag. Am Mittwoch dann Flash Ballon. Dann am Sonntag Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und ja, dann geht's auch schon Richtung Giro d'Italia.
Genau, Tour de Romandie, Eschborn. Und am 5. Mai, also es ist kein Monat mehr hin bis zum Giro d'Italia. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, ich freue mich. Ich lese übrigens gerade ein tolles Buch. Das werde ich demnächst mal in einem Podcast besprechen. Erzähle ich nur jetzt kurz schon darüber, weil ich es in den letzten Tagen angefangen habe zu lesen. Ich glaube, wenn ich es durch habe, schicke ich es dir mal. Weil ich weiß, dass dir das auch gefällt.
Worum geht's?
Es nennt sich Pellegrina, eine italienische Radsportwallfahrt. Im Prinzip geht es darum, dass eine, ich glaube, es war eine Frau, nach Italien fährt und die einzelnen Orte von berühmten italienischen Radfahrern besucht. Also sozusagen deren Zuhause. Mhm. Ja, dort mal sich so ein bisschen umschaut. Und das geht nicht nur um aktuell Lebende natürlich noch, oder auch nicht die ganz, also es geht auch um sehr viele schon Verstorbene, aber auch noch Lebende. Zum Beispiel, ich glaube, sie macht das so ein bisschen chronologisch dem Alter nach. Also es fängt an, Bartali zum Beispiel, der 1914 geboren ist, Fausto Coppi, Pinarello, dann aber auch zu den neuen, es geht nicht immer nur um den Geburtsort, sehe ich gerade. Mhm. Aber ich weiß, also ich würde zwei gute Flaschen Rotwein darauf verwetten, dass dir dieses Buch gefallen wird. Wenn ich es durch habe, dann schicke ich es dir mal.
Ja, bin ich gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich, Thomas. Es war sehr, sehr schön.
Zu danken.
Hab Spaß gemacht. Ich verlinke nochmal den Artikel von dir geschrieben zu Paris-Roubaix. Ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß. Es würde mich sehr interessieren, weil ich weiß nicht mehr wo, ich habe die Kritik an dem Verhalten von Stiber irgendwo gelesen. Wenn jemand dieser Meinung ist, bitte meldet euch nochmal in den Kommentaren. Ich würde das gerne mal diskutieren. Welches Argument dafür, weil mir ist das Argument auch nicht ganz, hat sich nicht erschlossen, warum man ihm einen Vorwurf machen kann. Deswegen, wer dieser Meinung ist, bitte melden. Dann wird das ausgediskutiert. Und ich wünsche euch allen noch schöne, ja, wie sagt man da, Rest-Klassiker, belgische Klassiker. Drückt mir bitte
Frohe Ostern.
Ja, frohe Ostern, genau. Drückt mir bitte alle Male ganz fest die Daumen für Lüttich-Bastogne-Lüttich, dass ich da gut durchkomme. Der Thomas versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um mich zu motivieren, aber trotzdem geht der Arsch mir auf Grundeis. Und habt einen schönen Abend und schöne Ostertage. Tschüss.
Tschüss.